Ja, für viele, die jetzt heute das erste Mal in einer fremden Gemeinde sind und in der fremde Kinderstunde gehen, große Sache, so groß wie der Fisch, der vorhin hier gezeigt wurde. Ich erinnere mich noch sehr gut, wir hatten gestern uns darüber unterhalten, wie manche Kinder, wenn sie in den Kindergarten kommen, gar nicht so gerne dahin gehen. Und ja, erinnere mich heute noch sehr gut dran, wie ich mich an einem Geländer festgehalten habe vor dem Kindergarten und meine Mutter wollte mich reinbringen und die hat es nicht geschafft. Und wir sind an dem Tag dann wieder heim, weil ich hatte so geschrien scheinbar, ich wollte einfach nicht in diesen Kindergarten rein, ich wollte nicht von zu Hause weg. Und als ich dann drin war, ja, dann hat man sich recht schnell akklimatisiert und war dann ganz gut. Ja. Aber ich weiß noch wie heute, wie wir an dem Geländer festhalten und einfach nicht rein wollten in diesen Kindergarten. Ja. Naja. Ja, und ich denke, so sind viele Dinge, ob es jetzt Schulbeginn ist oder neue Arbeitsstelle. Es dauert eine Weile, bis man Dinge kennenlernt, bis man, ich möchte mal sagen, ein Geheimnis kennenlernt von diesem Neuen. Ja, das sind oft Dinge, die kennst du nicht. Und was du nicht kennst, das ist erst einmal etwas ganz Schwieriges. Ja. Manche geht es dann so weit, dass sie gar nicht dahin gehen, weil sie sagen, na, da habe ich Angst davor oder da möchte ich gar nicht rein und sie probieren das nicht aus oder suchen nicht herauszufinden, was denn das Geheimnis von dieser unbekannten Geschichte ist. Ja. Die Bibel kennt auch ein solches Geheimnis und da möchte ich mit euch heute drüber sprechen. Und zwar im 1. Timotheusbrief, den habe ich die letzten Wochen selber gelesen. Und da gibt es ein Thema und dieses Thema wird in anderen Briefen gar nicht so stark behandelt. Deswegen möchte ich das heute einfach einmal behandeln. Da heißt in Kapitel 3 vom 1. Timotheusbrief: Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gottseligkeit, ich weiß nicht, könnt ihr euch unter dem Begriff etwas vorstellen? Gottseligkeit. Also meine Frau hat eine gute Erklärung für mich gefunden, die hat gesagt, meint, es gibt doch das Wort leutselig. Leutselig. Ein Mensch, der leutselig ist, das heißt, der ist gerne unter Menschen. Das ist so die Erklärung oder Definition. Und ein Mensch, der gottselig ist, der ist gerne mit Gott zusammen. Der hat eine gute Beziehung zu Gott und ist gerne mit ihm zusammen. Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und er hilft uns auch ein bisschen, dieses Wort gottselig zu verstehen. Weil das ist auch ein deutsches Kunstwort. An sich steht da etwas ganz was anderes dran. Das Wort, was dran steht, heißt eigentlich gut anbeten. Also das ist ein Doppelwort. Gut, eu, ist eine griechische Silbe. Kennt ihr vielleicht von Distress, ist schlechter Stress, eu-Stress ist guter Stress. Also eu ist gut. Und das Wort, was jetzt dran steht, heißt sebomai. Und das heißt nichts anderes wie anbeten. Also gut anbeten. Wenn wir jetzt das uns mal im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, das gottselig, das ist im Englischen steht zum Beispiel godliness. Es ist ein Wort, was man nicht so richtig übersetzen kann. Aber wenn du weißt, was dahinter steht, dann hilft dir das, auch zu verstehen, was uns Gottes Wort hier dazu sagen will. Anerkannt groß ist das Geheimnis des gut anbetens. Wer wird angebetet? Gott wird angebetet. Oder Götter. Es gibt, glaube ich, auf der Welt, wahrscheinlich wird Tausende nicht reichen, Millionen von verschiedenen Religionen, wo Menschen anbeten. Also Sebomai, also nur dieses Anbeten. Und die Bibel benutzt auch dieses Wort Anbeten. Sie sagt, es gibt Menschen, die beten an. Zum Beispiel im Apostelgeschichte ist die Rede von der Diana. Das war eine Göttin, eine griechische Göttin, und da gab es einen riesen Tempel. Und in diesem Tempel haben die Göttin Diana angebetet. Dann kennt die Bibel noch etwas im Kolosserbrief, in Kapitel 2, Vers 23. Du kannst nach deinem eigenen Willen anbeten. Also vielleicht sagst du sogar, dass du an den Gott der Bibel glaubst, aber du betest ihn nach deinem eigenen Willen an. Ich möchte mal vielleicht die Stelle aufschlagen, dass er versteht, was ich sagen will. Kapitel 2, Vers 23. Das alles, also er hat da beschrieben, wie zum Beispiel Menschen Gebote und Verbote und Satzungen aufstellen für sich selber. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber nur zur Befriedigung des Fleisches. Eigenwilliger Gottesdienst, das heißt, das Wort, was da ansteht, eigenwillig anbeten. Also du kannst auch, selbst wenn du sagst, ich glaube an den Gott der Bibel, und du stellst dir plötzlich ganz eigene Regeln auf, du fragst gar nicht sein Wort, wie du eigentlich seine Beziehung zu ihm pflegen sollst und wie du leben sollst, dann kann es auch bedeuten, dass du einen eigenwilligen Gottesdienst betreibst, eigenwillig anbetest, also nach deinem eigenen Willen. Und das wäre genauso falsch, wie einen falschen Gott anzubeten. Und ich denke, das sind zwei so Dinge, wie du falsch anbeten kannst. Zwei Dinge, wie du falsch anbeten kannst. Einen falschen Gott, eine falsche Richtung zu haben oder eben auch in eigenwilligen Gottesdienst die ganze Sache zu machen. Ja. Selber dir Regeln aufzustellen, wie du den Gott gefallen willst und gar nicht zu fragen, was er eigentlich will. Das wäre, wie wenn ich verheiratet würde, ich bin verheiratet, sein würde und würde mir nur jetzt Gedanken machen, wie kann ich meiner Frau gefallen? Das machen die Männer tatsächlich manchmal, wenn sie der Frau dann etwas schenken, was nur ihnen gefällt, weil sie einfach nicht über ihren Horizont hinausblicken. Es wäre schlecht, gell, wenn er das tut, sondern ihr solltet euch Gedanken machen, was eurer Frau gefällt. Und genau sollte es auch bei der Anbetung von Gott sein. Wir sollten uns Gedanken machen, was Gott gefällt und nicht, was uns gefällt. Und das ist aber eine sehr menschliche Seite, in die man oft wieder hineinfällt. Und deswegen ist es wichtig, hier im Timotheusbrief darüber zu lesen, was denn das Geheimnis von diesem Gut-Anbeten ist. Also wie ich Gott gut anbete. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Von wem ist hier die Rede? Was meint ihr? Geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Bitte? Jesus, richtig, steht zwar hier nicht dran, aber hier geht es um Jesus Christus. Und da ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Weißt du, dein Glaube kann auch so diffus sein oder so unklar sein, dass du sagst, ja, ich glaube an Gott. Das habe ich früher auch gesagt, als ich Gott noch nicht gekannt habe. Ich glaube auch an Gott, habe ich gesagt. In dem Moment, wo jemand nachgehakt hat, bin ich ins Schwimmen gekommen. Da habe ich irgendwie gesagt, ja, Gott hat mir Gewissen gegeben und irgendwie so ist es dann gut, dass ich mit den anderen Menschen in Frieden lebe, so durch mein Gewissen. Das war so mein Deal, sage ich mal, wo ich dann immer mit denjenigen hatten, die mir mal nachgefragt haben. Das hat aber nichts mit Glauben an einen rettenden Gott zu tun. Sondern dieser Glaube, der ist auf dem Fundament von dem, was wir hier gelesen haben. Das Geheimnis der Gottseligkeit heißt, Gott, also hier im Deutschen steht, weil das Wort Gottseligkeit heißt, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Im Original im Griechischen steht Theos, also Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist Jesus Christus. Und das ist der allererste Punkt, den du glauben musst. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch durch Jesus Christus. Wenn du das nicht glaubst, fehlt dir was. Der zweite Punkt. Gerechtfertigt im Geist. Gerechtfertigt im Geist. Wann ist der Herr Jesus gerechtfertigt im Geist worden? Zum Beispiel, als er beim Johannes dem Täufer im Jordan war und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herunterkam und an vielen anderen Stellen noch. Das heißt, Gott Vater hat gezeigt, das ist der Mensch, Jesus Christus. An den müsst ihr glauben, an das, was er tut. Der dritte Punkt. gesehen von den Engeln. Erinnert ihr euch, als in Bethlehem Jesus zur Welt gekommen ist? Wer war da mit dabei und wer hat es angekündigt? Eine große Schar Engel. Ein weiterer Punkt, als er in der Wüste war und versucht worden ist, der Herr Jesus, heißt es, nachdem er versucht worden ist vom Teufel und er widerstanden hat, dass Engel ihm gedient haben in der Wüste. Und es heißt letzten Endes auch, als die Jünger auf dem Ölberg sind und der Herr Jesus in den Himmel auffährt zu seinem Vater und sie ihm nachgeschaut haben und eigentlich jetzt nicht so recht wussten, was sie machen sollen, dann stehen zwei Engel da und sagen ihnen, sie sollen jetzt nach Jerusalem gehen und das tun, was der Herr ihnen gesagt hat, weil der Herr Jesus eines Tages mal wiederkommen würde. Und zwar genau an dieser Stelle, wo er aufgefahren ist, an den Ölberg. Und diese Verheißung ist noch offen. Also gesehen von den Engeln, übernatürlich, muss uns klar sein, das ist nicht irgendein Lehrer gewesen, Jesus Christus, sondern er war Gottes Sohn, Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und gesehen von den Engeln. Gepredigt unter den Nationen. Ich glaube, das können wir heute noch sehen. Das Christentum ist heute noch in der ganzen Welt verbreitet. Wirklich in der ganzen Welt. Du kannst selbst in China Christen treffen, ja, wo es lange verboten war. Gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt. Und aufgenommen in Herrlichkeit. Der Herr Jesus, so heißt in der Apostelgeschichte, der sitzt heute zur Rechten seines Vaters, zur Rechten Gottes. Er ist Gottes Sohn und er würde mal der Richter über diese Erde hier sein. Und das sind die Punkte, die ein Mensch glauben sollte, weil sonst sein Glaube kein Fundament hat. In dem Moment, wo du eines wegnimmst, fehlt etwas. Und dann ist dein Glaube nicht mehr der Gottseligkeit gemäß, also dem Gut anbeten, so wie es die Bibel versteht, sondern dann ist er eigenwillig und hat vielleicht ein falsches Ziel. Eigentlich können wir das in diesem Vers zusammenfassen, den der Herr Jesus selber gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Damit wischst du mit einem Vers, oder wischt Jesus Christus mit einem Vers alle anderen Religionen vom Tisch. Ja, das ist, viele werden da natürlich ihm Arroganz vorwerfen, aber er ist Gottes Sohn. Er ist Gott, geoffenbart im Fleisch. Und das muss uns ganz klar sein. Und dann sind alle anderen Religionen nichts. Heutzutage hört man oft, dass Menschen sagen, wir glauben doch alle an denselben Gott. Tun wir nicht. Es gibt einen Gott. Und sein Sohn Jesus Christus, der hier in dieser Welt geoffenbart worden ist, hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheiten des Lebens. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also zu Gott Vater ist der Weg nur über Jesus Christus möglich. Also nur über Christus. Ich sage nicht, dass wir hier in Günzburg die einzig richtige Gemeinde sind, bei Gott nicht. Wir versuchen das, ein Teil von Gottes Gemeinde in der Welt zu sein. Aber ich sage das, was Gottes Wort über das Christentum sagt. Jesus Christus ist der Weg zu Gott und da gibt es keinen anderen Weg. Das ist eine kurze Zusammenfassung von diesem Geheimnis der Gottseligkeit oder von diesem Geheimnis des Gutanbetens, dass man an diesen Sohn Gottes, an Jesus Christus glaubt und daran glaubt, dass Gott ihn gerechtfertigt hat, dass Gott ihn bezeugt hat und dass er heute noch in der Welt wirkt, durch seinen Geist, durch uns, die seinen Geist haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mit euch ein bisschen drüber sprechen, was es bedeutet, gut anzubeten. Es gibt verschiedene Verse da dazu, die möchte ich mit euch jetzt mal zusammen anschauen. Und zwar auch im Timotheusbrief, und diese Gottseligkeit, also dieses Wort Gottseligkeit kommt allein im Timotheusbrief 8-mal vor. Der Rest von der Bibel nochmal 5-mal. Also 8 Mal allein im Timotheusbrief. Denn der Timotheusbrief ist ein Brief, damit die Gemeinde weiß, wie sie bauen soll. Also wie Gottes Gemeinde hier auf der Erde gebaut werden soll. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da einfach mal Gedanken drüber machen. In Kapitel 2, Vers 2 heißt, ich lese mal ab Vers 1, ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir das tun sollen. Das finde ich interessant. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Also nicht nur, dass diese Menschen zum Glauben kommen und auch Politiker und Könige zum Glauben kommen, sondern der erste Grund steht hier, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das heißt, wenn du betest für andere Menschen und zu Jesus Christus betest und seinem Vater betest, dann wird dein Leben geprägt sein davon. Dann wird dein Leben von einem Gut anbeten geprägt sein. Jemand hat mal gesagt, beten ist wie atmen für die Seele. Das heißt, wenn du das versäumst, mit Gott zu reden, ja, dann geht dir die Luft aus. Sozusagen. Kein Mensch wird mit seinem Kopf unter Wasser länger bleiben, als er kann. Der wird irgendwann oder mit seinem Kopf hochschnellen und nach Luft schnappen. Ja. Leider ist es beim geistlichen Menschen nicht so. Da passiert es tatsächlich so, du kannst langsam ersticken und du merkst es vielleicht gar nicht. Ja. Also bete, rede mit Gott. Dann bist du in diesem Geheimnis der Gottseligkeit, dann betest du Gott gut an. In Kapitel 4, Vers 7 und 8, vom 1. Timotheusbrief, da heißt, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ganz wichtiger Punkt. Es passiert oft im Christentum und auch in anderen, ja, speziell im Christentum und mit Sicherheit auch schon bei uns in der Gemeinde passiert, dass so spezielle Themen ganz wichtig werden, weißt du, so Sonderthemen. Und plötzlich wird etwas vorne hingestellt, das ist jetzt das Nonplusultra. Und wenn wir das tun, dann funktioniert alles. Nö. Hier in diesem Kapitel 4, da geht es darum, dass welche gesagt haben, ihr dürft bloß noch bestimmte Dinge essen. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr das nicht tut, seid ihr keine guten Christen. Gell? Vers 3, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Hat es die Bibel je gesagt? Nö. Im Gegenteil, sie sagt, alles ist gut zur Speise, steht hier. Und ja, und wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Und es ist gut zu heiraten. Ja. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Das war der Zusammenhang. Und dann sagt er eben, dass diese Fabeln, also wenn man jetzt so Sonderthemen aufbaut, dass man die einfach abweisen soll. Und dass man sich aber in der Gottseligkeit üben soll, also Gott gut anzubeten, also Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt zu stellen, in der Gemeinde, in deinem eigenen Leben. Ihn in den Mittelpunkt zu stellen, mit ihm zu reden. Das ist Übung zur Gottseligkeit, Übung Gott gut anzubeten. Und er sagt in Vers 8 nochmal, denn die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze. Da ist übrigens nicht Sport gemeint, sondern die leibliche Übung, die eben ein paar Verse vorher beschrieben wird, dass man eben anfängt, nur bestimmte Speisen zu erlauben oder eben nicht zu erlauben. Aber es heißt nicht, dass sie nicht Nütze ist, sondern zu wenigen Nütze. Aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen Nütze. Warum ist sie zu allen Dingen Nütze? Da kriegen wir hier die Erklärung auch. Weil sie die Verheißung des Lebens hat. Gott, Entschuldigung, die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also die Gottseligkeit, wenn du Gott gut anbetest, dann wirst du ein Leben haben, was es sich lohnt zu leben. Das, was der Herr Jesus versprochen hat, dass er uns Leben im Überfluss schenkt, schenken wird, wenn wir ihm nachfolgen. Und das ist die Verheißung dieses Lebens, von dem hier die Rede ist, des jetzigen, jetzt schon hier in dieser Welt. Weißt du, das ist ja das Schöne, folgst du Jesus nach, dann wird dein Leben ganz anders sein. Also das muss man ehrlicherweise sagen, jedem, dem man von Jesus erzählt, du wirst dein Leben total umkrempeln, das wird nicht mehr sein wie vorher. Aber es wird besser sein. Und zwar jetzt schon. Aber auch das Zukünftige. Viele Menschen, die jetzt heute in Verfolgung leben, die in Kriegsgebieten leben, ja, selbst deren Leben wird jetzt sich sofort umkrempeln. Auch wenn es materiell oder von der weltlichen Seite gesehen nicht viel besser werden wird. Sie werden immer noch in Verfolgung sein oder gerade deswegen in Verfolgung sein. Sie werden immer noch vielleicht im Krieg leben müssen, Menschen verlieren, vielleicht selber sterben. Aber das Leben, wie sie es leben, das wird ein anderes sein, ein wertvolleres Leben sein. Und das zukünftige Leben. Jesus hat verheißen, dass er und sein Vater Wohnungen haben. Wenn wir eines Tages hier mal unser Zelt hier auf der Erde, so bezeichnet die Bibel, unseren Leib verlassen müssen, dann hat Gott mit Jesus Christus Wohnungen bereitet. Und wir werden bei ihm wohnen, in Ewigkeit. Und das ist eine große Verheißung, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht begreifen können. In Kapitel 6, Vers 3, lesen wir auch nochmal von etwas, da heißt, da ist auch wieder ein direkter Zusammenhang, da heißt, alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren alle Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, die sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Das heißt, was sagt hier Gottes Wort? Damals gab es noch Sklaverei und das war ganz normal. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Historienroman gelesen hat über die Zeit von Jesu, weil man da gleich sagt, ja okay, wenn jetzt ein Gläubiger Sklaven hat, dann soll er die doch freilassen. Naja, für die Sklaven war das gar nicht so arg toll, wenn sie jetzt unbedingt da jetzt unterwegs waren, gell, dann sind sie gleich wieder von jemand anders eingefangen worden, haben wahrscheinlich vielleicht gar keine so tolle Stelle dann mehr bekommen. Aber was Gottes Wort hier sagen will, wenn du jetzt ein solcher Sklave bist oder selbst wenn du jetzt eine Arbeitsstelle hast, wo du nicht gut behandelt wirst, gell, dann versuch trotzdem ein guter Arbeitnehmer zu sein und eine gute Arbeit zu tun und nicht Rebellion zu machen. Ja. Weil das ist offenbar hier passiert, ja. Dass jemand gesagt hat zu den Sklaven, ja, wieso, wenn ihr gläubige Herren habt, ja, die sollen sich ja mal gescheit aufführen. Ja. Nee, dient ihnen noch besser, weil sie Brüder sind. Ja. Und er sagt hier, wenn jemand anderes lehrt, und sich nicht zuwenden den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus denen Neid, Streit, Lästerungen und böse Verdächtigungen, ständige Zankereien von Menschen entstehen, die in der Gesinnung verdorben sind und der Wahrheit beraubt und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Was will man hier damit sagen? In dem Moment, wo du den Fokus aus deinem Leben verlierst, durch die Umstände, das können Umstände sein, weil dir geht es gar nicht gut. Du bist schon an ganz schwierigen Arbeitsstelle. Oder du hast Nachbarn, die ärgern dich. Du hast Menschen, mit denen kommst du gar nicht klar. Wenn du trotzdem nicht versuchst, sie zu lieben, wenn du trotzdem nicht versuchst, mit ihnen klarzukommen, mit ihnen in Frieden zu leben und dein Bestes auch bei deiner Arbeit zum Beispiel zu geben, dann lehrst du etwas anderes, als was der Herr Jesus gelehrt hat. Zumindest für dich. Vielleicht auch als schlechtes Beispiel für andere. Und die Folge davon werden die Dinge sein, die ich gerade vorgelesen habe. Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, Zankereien mit Menschen und so weiter. Und das ist nicht die Wahrheit, wie wir miteinander umgehen sollen, steht hier. Gegenteil sagte hier sogar, die Menschen, die das tun, die sagen, Gottseligkeit ist ein Mittel zum Gewinn. Ja, wie kann man das denn meinen? Wenn du sagst, ja, ich folge Jesus nach, weil Jesus schenkt mir ein erfülltes Leben. Der guckt auch, dass mir es gut geht, dass ich gesund bleibe, dass ich viel Geld habe, dass ich einfach ein tolles Leben habe. Ich habe ja vorhin gesagt, ein erfülltes Leben, das schenkt er uns, aber das ist nicht notwendigerweise davon bestimmt, dass du viel Geld hast. Oder dass du keine Sorgen hast oder keine Probleme hast. Nein, aber er hilft uns durch diese Probleme hindurch. Jeder Mensch von uns, jeder Mensch, denke ich, ist in einem Leib, der einfach von Beginn an, wenn so ein Kind jetzt, so ein kleines Kind auf die Welt kommt, dann ist es am Entwickeln. Und ab einer gewissen Zeit, man sagt so ab 30, 35, die Sportler können das ein bisschen beurteilen, geht es nach hinten runter. Wenn du alte Menschen siehst, die erinnern mich manchmal oft, so die vielleicht noch mal im Pflegeheim sind und selber nicht mehr sich versorgen können, die erinnern mich wahnsinnig an kleine Kinder. Richtig, oder? Sie wissen oft selber nicht mehr so, was richtig und was gut ist. Sie können selber nicht mehr essen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen Essen zugeführt wird. Genauso wie bei kleinen Kindern. Bloß bei kleinen Kindern wird es besser. Aber bei alten Menschen nicht. Wir sind halt nun mal in diesem Leib, der, ja, er zerfällt. Und das ist nichts Neues. Bei manchen früher, bei manchen später. Manche haben stabilere Gesundheit, manche weniger stabile Gesundheit. Aber alle, bei allen ist es gleich. Und ich habe, bis auf Jesus, gibt es keinen, wo das nicht so war. Der nicht hier gestorben ist. An Altersschwäche oder an Krankheit. Deswegen, wenn du meinst, dass dein Glaube an Gott dir das zuführt, was ich gerade eben beschrieben habe, Gesundheit und Reichtum, das sagt die Bibel nie. Und deswegen ist das gut anbeten, Gott gut anzubeten, das bedeutet nicht, dass dein Leben sorgenlos sein wird. Wahrlich nicht. Und deswegen sagt hier der Paulus an den Timotheus, diese Menschen, die das glauben, sie sind der Wahrheit beraubt und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Und jetzt hören wir an, Vers 6, was wir da lesen. Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Also das ist das gleiche Wort, was dran steht. Ein großer Gewinn. Das heißt, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast und er im Mittelpunkt ist in deinem Leben und du mit ihm redest, sein Wort liest, und er wirklich das Allerwichtigste wird in deinem Leben. Und du genügsam bist in dem, was das Leben dir gibt. Das heißt materieller Besitz oder was auch immer. Dann ist das ein großer Gewinn. Warum? Naja, im Römerbrief wird das ein bisschen beschrieben in den Kapiteln 6 bis 8. Dass wir halt immer noch in diesem Leib wohnen, hier auf dieser Erde. Bis wir mal beim Herrn Jesus sind, wenn wir gestorben sind. Und eines Tages auch mal diesen Auferstehungsleib bekommen. Aber bis dahin ist es ein ständiger Kampf von den Dingen, die schön sind, die uns auch anziehen und die uns vielleicht auch wegziehen von Jesus. Weißt du, das kann totaler Fanatismus für eine Sportart sein. Das kann totaler Fanatismus sein, dass du jetzt in deinem Job vorankommen willst. Das kann etwas sein, wo dein Körper braucht, weil du vielleicht abhängig bist, vielleicht von einer Droge, Alkohol oder was auch immer. Etwas, was dich wegzieht von Gott. Und dieser Körper bietet viele Möglichkeiten der Abhängigkeit. Und deswegen ist die Gottseligkeit, also Gott gut anzubeten, also Jesus im Mittelpunkt von deinem Leben zu haben, mit Genügsamkeit, dass du eben nicht zu viel von dieser Welt genießt. Ein großer Gewinn. Das ist ein großer Gewinn. So sagt uns hier der Timotheusbrief. Im selben Kapitel lesen wir in Vers 11. Der Zusammenhang ist hier Geldliebe. Da heißt in Vers 10, eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Boah, hört doch mal an. Das wissen wir ja. Also in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt, da verstreiten sich sogar Familien, beim Erbe zum Beispiel oder wo auch immer. Da, wo viel Geld ist, Problem. Da gehen zerbrechen Beziehungen, geht alles kaputt. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und deswegen schreibt dann Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also danach soll man streben, dass Jesus in unserem Mittelpunkt ist. Und dass wir nicht zu viel von dieser Welt genießen. Sondern dass wir genügsam. Das heißt nicht, dass wir sie nicht genießen sollen. Ich habe auch viele Dinge, wo ich einfach sage, ja okay, wir haben das Vorrecht, hier im Westen zu wohnen, da gibt es viele gute Dinge und bin Gott dankbar dafür. Aber ich möchte aufpassen, dass sie nicht von mir Besitz ergreifen und dass sie dann nicht mehr wirklich Gott gut anbeten kann. Diese Gottseligkeit hat heute manchmal auch nur einen Anschein. Ich hatte vorhin davon gesprochen, es gibt zwei Möglichkeiten, Gott nicht gut anzubeten. Das heißt, wenn du den falschen Gott anbetest. Oder das zweite war, wenn du eigenwillig Gott anbetest. Erinnern wir uns, davon ist jetzt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5 die Rede. Da heißt, in diesem Kapitel, in Kapitel 3 vom 2. Timotheusbrief, da wird beschrieben, wie die Menschen in den letzten Tagen sein werden. Das ist eine furchtbare Aufzählung, da könnt ihr euch mal daheim durchlesen, aber durchaus eine Aufzählung, die heute sehr zutrifft. Und da ist eine Charaktereigenschaft dieser Menschen ist, sie haben eine Form der Gottseligkeit, Vers 5, deren Kraft sie aber verleugnen. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, also Menschen scheinen Christen zu sein und sagen das vielleicht auch so. Sie haben eine Form des Gutanbetens, aber ihre Kraft verleugnen sie. Was ist die Kraft Gottes? Ja, sein Geist, der in den Menschen wohnt. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, hält Gottes Geist bei ihm Einzug. So sagt uns Gottes Wort. Jemand, der aber nur eine Form der Gottseligkeit hat, der hat Gottes Geist nicht. Weil der geht gar nicht so weit, dass er Jesus in sein Leben aufnehmen will. Dem genügt es, so gut dazustehen, dass er ein gutes Leben hat, vor den anderen Menschen gut dasteht und irgendwie, ja, alle sagen, ja, das ist ein guter Christ. Ja. Ich weiß noch sehr gut, als ich selber noch kein Christ war, bin in einer Familie aufgewachsen, muss ich sagen, sozial, total intakte Familie. Ich bin froh, meine Eltern haben das Elternhaus, was ich haben durfte. Aber wir hatten mit Gott nicht viel am Hut. Wir sind nicht mal an Weihnachten in die Kirche gegangen. Aber ich weiß, zur Kommunion, das war ja von der Schule aus, da musste man hingehen. Und da fällt mir noch sehr gut ein, wie wichtig es war, dass man gut angezogen war, dass man einen guten Eindruck auf die anderen gemacht hat. Und dass man, ja, da hat selbst mein Papa gesagt, ja, ist ja auch Christ. Und so. Mein Papa, der hat da nicht viel am Hut gehabt damals. Heute hat er ein bisschen mehr Interesse, aber der letzte Schritt fehlt ihm noch. Aber ich weiß nur sehr gut, wie es den Menschen wichtig war, vor den anderen als guter Christ dazustehen. Diese Form der Gottseligkeit zu haben. Oder? Das will ja jeder. Er will gut dastehen. Und ein Christ ist eigentlich im Prinzip gut heute, nicht mehr so in der Gesellschaft. Aber damals zumindest war das eigentlich schon ein guter Christ, das war ein guter Mensch. Ja. Das war eine positive Charaktereigenschaft. Ja. Aber die Bibel sagt uns, das reicht nicht, diese Form der Gottseligkeit zu haben, diesen Anschein. Sondern es kommt darauf an, was in deinem Herz drin ist. Ob du Jesus in deinem Herz hast und ob er in dir wohnt und dein Leben bestimmt. Das ist das Entscheidende. Ich möchte noch ein paar Verse aus dem 2. Petrusbrief vorlesen. Da geht es auch um Gottseligkeit. Ich will uns das noch ein bisschen näher bringen. In Kapitel 1. Da geht es um Jesus. Da heißt es, dass seine, in Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Er hat uns alles zum Leben geschenkt. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, hast du alles, was du eigentlich brauchst in deinem Leben. Wirklich alles Lebensnotwendige. Und zur Gottseligkeit. Das heißt, du kannst auch mit Gott jetzt plötzlich Kontakt aufnehmen. Das konntest du früher nicht. Einfach so. Wenn ich heute Not habe, und sei es nur bei einer Fahrradabfahrt, wo ich in eine gefährliche Situation reinkomme, dann schicke ich ein Stoßgebet zum Himmel. Ich bin überzeugt, dass Gott mich hört und mir da hilft. Oder wenn ich eine blöde Situation bei der Arbeit habe und ein Gespräch habe mit jemandem, wo nicht so einfach verläuft, dann kann ich zu Gott reden während diesem Gespräch und er hilft mir. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Ich bin in dem Fall, wenn ich das habe, ein Gottgutanbeter. Es kommt dann in Vers 4 und 5 kommt es hier zur Aufzählung von Dingen, die ein Mensch Gottes haben sollte. Und interessant ist, in Vers 6, da heißt es, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit. Das heißt, wenn ein Gott freut sich, wenn jemand ausharrt. Also was heißt Ausharren? Ja, Ausharren wäre zum Beispiel für mich, ich trainiere noch so eine Jugendbasketballmannschaft, ich habe immer wieder Spieler, die sind richtig gut talentiert. Es bringt mir aber nicht viel, wenn die bloß einmal im Jahr kommen. Wenn sie nicht ausharren, wenn sie nicht beim Team bleiben wollen, sondern oh, denen reicht es, wenn sie mal kommen und dann mal spielen und sagen, oh, wann ist ein Spiel, zum Spiel möchten sie da sein, aber sonst nicht. Und so ist es auch mit unserer Nachfolge. Unsere Nachfolge wäre nichts wert, wenn wir die nicht regelmäßig machen. Wenn wir nicht mit Gott die Beziehung pflegen. Weißt du, ich vergleiche sie mit der Ehe. Ich glaube, deine Frau wäre nicht zufrieden mit dir oder dein Mann, wenn du die Beziehung nicht pflegst. Wenn dir es reicht, wenn du einmal in zwei Wochen sagst, ja, können wir mal wieder eine Viertelstunde schwätzen, müssen mal wieder ein paar Dinge bereden und dann war es das mal wieder für die nächsten zwei Wochen. Oder du dir einfach keine Gedanken machst und deinem ganzen Benehmen zeigst, dass dir die Beziehung nicht wichtig ist. Aber so behandeln wir manchmal Gott. Deswegen in dem Ausharren aber das gut anbeten. Also ist gut, dass du in die Gemeinde kommst. Es ist gut, dass du zum Hauskreis kommst. Es ist gut, dass du bei Veranstaltungen, Evangelisationsveranstaltungen mitmachst. Aber es ist eine grundlegende, wichtige Sache, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast, die du auch pflegst. Vers 7 in der Gottseligkeit, aber die Bruderliebe. Weißt du, manchmal kann es auch im ersten Johannesbrief, da gibt es so einen Vers, da heißt, wir versuchen jetzt mal wörtlich wiederzugeben, wie aber kannst du Gott lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst, sagt da Gottes Wort. Wie aber kannst du deinen Gott lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst. Das heißt, wir können uns manchmal so in Gottes Wort verkriechen, und es ist gut, Gottes Wort zu lesen, und sagen, ja, und ich möchte mit Gott reden und so, und ist alles andere unwichtig. Dabei sagt uns ja Gottes Wort, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ja. Aber du kannst es auf eine theoretische Basis stellen. Weißt du, es ist wichtig, ich lese Gottes Wort. Ich verstehe alles, was da drin steht und studiere und mache. Aber in dem Moment, wo du das nicht in dein Leben reinnimmst, und zu deinen Mitmenschen bringst, hast du ein Problem. Und das ist das Problem, was im ersten Johannesbrief aufgeführt wird. Wenn du deinen Nächsten nicht lieben kannst, wie? Ja, nee. Den siehst du ja. Weißt du, da kannst du es praktisch ausüben. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Derjenige, der Geschwister hat, Kinder, die Geschwister haben, die zoffen sich immer. Und das ist so ein bisschen der Gradmesser, weißt du, wo du merkst, ändert sich was in einem Kind. Oder mal Jugendlichen, der vielleicht gerade mit Jesus sympathisiert oder vielleicht ihn sogar aufgenommen hat, dann merkst du, wie ernst er das meint, gerade in diesen Beziehungen. Weil da siehst du jemanden, da ist es auch gar nicht so einfach. Weißt du, du kannst schon sagen, dass du Gott lieb hast. Aber wie äußert sich das? Der Herr Jesus hat mal gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Busch, knallhart. Da fällt mir erstmal die Kinnlade runter, wenn ich das lese. Und das will ich gar nicht so gerne lesen, weil es viele Menschen gibt, wo ich mir schwer mit tue. Und Gott sagt, ich soll die lieben, diese. Ich soll sogar meine Feinde lieben. Deswegen in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu theoretisch. Ich weiß bloß eines, die Gottseligkeit oder das Gott gut anbeten, was da eigentlich dran steht. Das ist etwas, was absolut die Grundlage für unser Leben sein muss. Das muss eine Grundlage sein, die dich persönlich prägt. Die dich persönlich prägt. In deinem Alltag, in deinem Gehen, in deinem Stehen, in deinem, ja, vielleicht sogar in deinem Schlaf. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist Jesus Christus. Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Wenn er eine große Rolle spielt, dann wird sich das bemerkbar machen. Ich habe hier neulich mal, ein paar Tage Urlaub gehabt, wir sind dieses Jahr nicht in Urlaub gefahren, sondern bloß 2-3 Tage, und da haben wir ein bisschen ausgemistet. Seht ihr ja die Bilder da hinten, also bitte mitnehmen. Da habe ich auch einen Brief gefunden. Vielleicht seht ihr so ein bisschen total vergilbt. Total schöne Schrift. Habe ich mal damals von meinem Opa bekommen. Das war 1973. Ist gar nicht mehr bewusst, dass ich da erst 14 war. Ich hatte mal eine Phase. Also ich war normal ein sehr oberflächlicher Mensch. Aber da hatte ich eine Phase, da habe ich drüber nachgedacht. Weil hat mir jemand erzählt, dass ich mal zur Bundeswehr muss. Damals mussten nur alle zur Bundeswehr. Du konntest aber auch Kriegsdienst verweigern, da musst du das schon aber vor einem Gericht erscheinen. Also die Jungen unter euch, die sagen, was ist da los? War tatsächlich so. Und ich habe mit niemand so richtige Beziehung gehabt. Also ich war, wie gesagt, ein sehr oberflächlicher Mensch. Ich habe halt meinen Sport gemacht, ich habe so halt gelebt. Meine Eltern konnten solche Dinge nicht bereden, aber mein Opa, der... Irgendwie zu dem hatte ich gute Beziehung. Der ist immer mit mir zum Pilzsammeln gegangen und so. Das war richtig toll. Und irgendwie hatte ich mit dem eine gute Beziehung. Das Blöde war bloß, als ich 10 Jahre alt war, sind wir weggezogen. Hier in diese Gegend, wo ich jetzt wohne, in Oberelchingen. Und der hat in der Nähe von Pforzheim gewohnt. Und da war eben das nicht mehr so möglich. Aber zu ihm hatte ich Vertrauen. Weißt du? Und ich war ein Mensch, ich war wie gesagt nicht sehr tiefgründig. Ich habe auch keine Briefe geschrieben eigentlich, aber dem hatte ich dann einen Brief zu dem Thema geschrieben. Hatte gesagt, du Opa, was denkst du eigentlich über Krieg und ob man Soldat werden soll oder nicht? Irgendwas in der Art hatte ich ihm geschrieben, da ein bisschen länger geschrieben. Einfach weil ich Vertrauen zu ihm hatte. Weil ich wusste, der Mensch, der hat mich angenommen. Irgendwie habe ich gemerkt, bei ihm fühle ich mich wohl. Und der hat mir da wirklich auch immer Briefe zurückgeschrieben, wenn ich den heute lese. Das ist verrückt. So einen richtig schönen Brief, so ganz wertvolle Gedanken. Und deswegen habe ich da immer wieder, obwohl ich kein Briefeschreiber war, obwohl ich kein Mensch war, der tiefgründig war, aber bei ihm konnte ich das machen. Und das können wir, und das möchte ich jetzt mal vergleichen, das können wir bei Jesus Christus machen. Weißt du, wie viel Zeit verbringst du, ihm einen Brief zu schreiben oder mit ihm zu reden? Weißt du, was fragst du ihn? Was wichtig ist in deinem Leben? Bringst du ihm diese Dinge, die dich bewegen irgendwie oder nicht? Willst du seine Meinung dazu hören? Ich hab die Meinung von meinem Opa hören wollen. Weißt du? Und ich habe die auch angenommen, die Meinung. Mein Opa hat damals geantwortet, hat gesagt, weißt du, es gibt immer wieder Kriege, weil ein Land will dem anderen Land was wegnehmen. Ein Mensch will dem anderen was wegnehmen. Und jetzt ist die Frage, was macht man da? Was meinst du? Er hat es oft offen gelassen, ja. Und genauso ist es auch mit Gott. Weißt du, wenn wir zu ihm kommen, dann verstehen wir, wie er denkt. Dann verstehen wir, wie, wie, wie er Dinge in unserem Leben vielleicht regeln kann. Im Korintherbrief heißt, kein Mensch kann verstehen, was im anderen Menschen drin ist, als nur der Geist dieses Menschen. Und kein Mensch kann auch wissen, was in Gott ist, als nur Gottes Geist. Und wir haben Gottes Geist, wenn wir Jesus Christus uns aufgenommen haben. Und das heißt, wenn wir jetzt mit ihm reden, bekommen wir ein Verständnis darüber. Und wenn wir sein Wort lesen, ein Verständnis darüber, wie wir Dinge, die in unserem Leben uns wichtig sind, oder in unser Leben hineinkommen, wir nicht wissen sollen, wie wir uns verhalten sollen, da wissen wir plötzlich, wie das geht. Weil Gott uns da führt und leitet. Und das möchte, ja, und das wünsche ich uns allen, dass wir das tun. Dass er der Mittelpunkt in unserem Leben ist. Und dass wir dieses große Geheimnis der Gottseligkeit oder des Gutanbetens verstehen, wenn er Mittelpunkt ist in unserem Leben. Amen.